Tag zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, der ersten im neuen Jahr. Das möchte ich zum Anlass nehmen, allen Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauerinnen und Zuschauern dieses Podcasts erstmal ein gutes neues Jahr zu wünschen, einen guten Start ins Jahr 2026. Mich auch nochmal bedanken für das rege und doch wachsende Interesse an den Energiethemen, die hier behandelt werden auf diesem Kanal. Das freut mich sehr. Und ich möchte das Interesse, vor allem das große Interesse am Ende letzten Jahres aufgreifen, nämlich eine der letzten Folgen zum hocheffizienten Verbrenner. Da gab es sehr interessante, sehr hitzige Diskussionen. Nicht ganz überraschend, weil natürlich das Auto dem Deutschen sein liebstes Kind ist, wie es ja so landläufig heißt. Und ja, ich möchte dazu heute und in der nächsten Folge dann zwei weitere Themenfelder bearbeiten. Einmal, und darum soll es heute gehen, mich mit der Frage auseinandersetzen, ist der technologische Wandel, ist die Transformation vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor, ist eigentlich da schon alles klar? Ist das der Wechsel, die Energiewende im Verkehrssektor, ist das unaufhaltsam oder ist das nur so ein Strohfeuer? Das wollen wir uns heute mal angucken, wie Technologien sich eigentlich durchsetzen global. Wie war das in der Vergangenheit, wenn Innovationen entstehen? Wie schaffen diese Innovationen ihre Marktdurchdringung? Das soll gleich das Thema sein. Und dann ein weiteres wichtiges, spannendes Thema, auch hitzige Diskussionen, die es dazu in den Kommentarspalten gab. Klimabilanz von batterieelektrischen Fahrzeugen im Vergleich zu Verbrennungsmotoren. Auch da kursieren ja die wildesten Diskussionen. Ist denn jetzt das batterieelektrische Fahrzeug wirklich klimaneutraler, nachhaltiger als der Verbrennungsmotor? Ja, man muss ja die Batterie produzieren, man muss den Strom produzieren. Da ist dann natürlich automatisch Kohlestrom im Rennen. Also darum soll es dann in einer der nächsten Folgen gehen, dass wir uns damit mal auseinandersetzen, wie man sowas überhaupt berechnen kann und was die Ergebnisse sind. Heute, wie gesagt, aber zunächst erstmal die Frage, ist die Verkehrswende aufzuhalten oder ist es nur ein Strohfeuer? Steigen wir ein in das Thema. Die batterieelektrischen Fahrzeuge erleben einen Boom. Tun sie das? Ja und nein. Also wenn wir da direkt mal anfangen und uns angucken, wo stehen wir eigentlich bei der Verbreitung von batterieelektrischen Fahrzeugen, dann hängt es sehr stark von der Region ab. Gucken wir jetzt auf Deutschland, auf Europa, auf die Vereinigten Staaten, auf China oder das Musterland der Elektromobilität, Stand heute Norwegen. Denn Norwegen liegt bei etwas mehr als 30% aller Fahrzeuge, also aller Fahrzeuge, die in Norwegen unterwegs sind, sind batterieelektrische Fahrzeuge. Das ist eine wahnsinnige Entwicklung, die Norwegen vormacht, denn tatsächlich über 90% der Neuwagen in Norwegen sind Elektroautos. Also das ist eine bemerkenswerte Entwicklung. In anderen Ländern sind wir nicht so weit. Die Europäische Union tut sich etwas schwer. Wir sind so bei rund 20% Neuwagen. China hingegen, haben wir schon eine Transformation vollzogen. Da sind 50% aller Neuwagen sind batterieelektrisch. In den Vereinigten Staaten sind wir gerade mal bei 10%, wo man da dank Elon Musk und seines Unternehmens Tesla ja mal denkt, oh, da kommt richtig was ins Rollen. Naja. Also global sind wir so rund bei 22%. Neuzulassung. Also das ist ganz wichtig. Da haben wir natürlich noch keine Marktdurchdringung, denn Ziel muss es ja sein, im Zuge des Klimaschutzes, dass wir komplett klimaneutral fahren. Das wird nicht mit E-Fuels oder sonstigen Stoffen sein, sondern wir werden das mit batterieelektrischen Fahrzeugen machen, also Strom laden, Batterie speichern und damit dann von A nach B fahren. Da beobachten wir, also China ist jetzt bei 11%, aller Fahrzeuge in China sind mittlerweile batterieelektrisch. Wobei, auch da muss man aufpassen, das sind auch Plug-in-hybride Fahrzeuge. Also da ist immer noch eine kleine, da muss man berücksichtigen, dass es da noch um die Mischung geht. Sowohl voll batterieelektrisch als auch Plug-in-hybride. In Deutschland, da sind wir leider erst bei rund 7% des Fuhrparks. Also alle Fahrzeuge in Deutschland, wir sind ja so bei rund 45 Millionen Fahrzeugen in Deutschland. Die Europäische Union ist ziemlich genau auf dem Weltniveau, nämlich bei etwas über 4%. Die Vereinigten Staaten, da fahren weniger als 3% der Autos batterieelektrisch. Das ist jetzt mal so der Stand. Und angefangen hat es, wenn man so zurückgeht, 2010, gab es quasi keine batterieelektrischen Fahrzeuge weltweit, in keinem Land der Erde. Da waren die Anteile kleiner als 0,1%. Also von daher ist das, kann man sagen, ja, das ist ja ganz nett. Aber wie ist denn jetzt die Entwicklung? Denn ne, wir haben ja die Diskussion gehabt und die Europäische Union hat jetzt Ende letzten Jahres ja dieses sogenannte Verbrennerverbot, das ist ja kein richtiges Verbrennerverbot gewesen, sondern es war ja der Verbot, Fahrzeuge neu zuzulassen, die noch Treibhausgasemissionen verursachen. Das ist jetzt gekippt worden, das ist jetzt auf 90%, also die Regelung ist jetzt relativ kompliziert, will ich jetzt gar nicht im Detail drauf angehen. Die Fahrzeughersteller sind also verpflichtet, nicht mehr das 100% der Fahrzeuge klimaneutral sind, nur noch 90%. Dafür muss dann aber die Produktion mit grünem Stahl funktionieren und solchen Dingen. Also noch mehr Regulatorik am Ende, muss man mal gucken, was das eigentlich bewirkt, ob das dem Markt hilft. So war ja die Hoffnung der vor allem deutschen Automobilhersteller. Oder schadet, weil man jetzt wieder keine Planungssicherheit hat, man eine Vereinbarung in der Europäischen Union wieder gekippt hat. Das ist, das haben wir mit Christian Kamlott schon regelmäßig diskutiert, immer Gift für den Markt, wenn man keine Planungssicherheit hat. So, jetzt stellt sich auch die Frage, also sind wir hier auf einem guten Weg mit den Fahrzeugen? Ist das ein Schritt in die richtige Richtung? Ist das vielleicht schon eine Entwicklung, die nicht aufzuhalten ist? Da hilft es mal, in die Vergangenheit zu gucken. Also wie hat sich Technologie in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, theoretisch sogar Jahrtausenden, verbreitet? Also warum Jahrtausende? Ich gebe gleich mal ein Beispiel aus dem Mittelalter, wie sich dort eine Innovation weiterentwickelt hat, nämlich die Zisterzienserkloster, die sich verbreitet haben. Kommen wir gleich zu. Also an sich, Innovationen laufen ab mit der sogenannten logistischen Funktion. Die logistische Funktion ist erstmal eine mathematische Beschreibung, wie etwas von 0% Verteilung hochgeht. Also wir ein Anwachsen beobachten, dann eine starke Steigung haben und dann am Ende haben wir eine Sättigung bei, wenn wir eine volle Marktdurchdringung haben, 100%. Das ist so eine sogenannte S-förmige Kurve oder eine sogenannte Sigmoid-Funktion. Mathematik dahinter muss uns gar nicht interessieren. Das ist jetzt, ich sag mal, für Leistungskurs Mathe oder für höhere Mathematik an den Universitäten. Da ist das jetzt in vielen Themenfeldern sicherlich eine ganz wichtige Funktion, weil sie einfach in der Lage ist, einmal exponentielles Wachstum zu beschreiben, wenn also sich Dinge verbreiten. Da kommt das nämlich her. Um dann, also haben wir so eine Wachstumsphase, eine Reifephase, eine Sättigungsphase. Und so kann man zeigen, ist in der Vergangenheit, haben sich Technologien verbreitet. Ich habe dazu noch ein paar Links in den Shownotes verlinkt, nämlich einmal eine Publikation Scaling the S-Curve, the Exponential Phase of EV Adoption vom Center for Net Zero. Dort gibt es Untersuchungen zum Thema Verbreitung der Elektromobilität. Und ich habe mal ein Buch ausgegraben, was eigentlich sehr umfangreich ist. Und das Thema behandelt von Grübler von 1999, also schon ein bisschen älter, nicht mehr ganz auf dem allerneuesten Stand der Entwicklung, aber das Buch Technology and Global Change von Arnulf Grübler beschreibt eigentlich diese ganzen, das ganze Wesen der technologischen Innovation, das hat er dann an verschiedenen Themenfeldern mal analysiert, wie das in der Vergangenheit war, also eine sehr schöne Arbeit. Beide Links dazu, wie gewohnt, in den Shownotes. Also wie sieht jetzt diese S-Kurve aus? Was haben wir da? Wir haben, man kann es aufteilen in na, typischerweise vier Phasen. Wir haben also am Anfang die frühe Phase. Also wir haben die, oder eigentlich geht es noch davor, wir haben die Erfindung, damit geht es irgendwann los. Ne? Also ich mache es gleich mal ein Beispiel der Eisenbahn, weil man es da, glaube ich, sehr gut erkennen kann oder verstehen kann, wie sich die Innovationen verbreitet haben bei der Eisenbahn, weil das ja so ein, ich sag mal, eingängliches Konzept ist. Mittlerweile ist es ja eigentlich schon wieder auf dem absteigenden Ast, kommen wir gleich noch zu, was wir da haben. Also wir haben die frühe Phase, die Innovation. Das heißt, da entsteht die Erfindung. Wobei von der Erfindung bis zum ersten Ausrollen dauert es tatsächlich teilweise viele Jahre. Beispiel Eisenbahn. James Watt hat seine Dampfmaschine 1769 patentieren lassen. Das ist also Mitte des 18. Jahrhunderts. Und im Jahr 1800 verfällt dieses Patent oder läuft aus. Und danach gibt es zur erste Entwicklung, also 1790 gab es dann erste dampfbetriebene Straßenfahrzeuge, also Autos, die mit einer Dampfmaschine funktioniert haben oder angetrieben wurden. Dann Anfang des 19. Jahrhunderts kamen dann die ersten Eisenbahnen auf. Da gab es dann auch wilde Überlegungen, wie man das dann machen kann. Das heißt, dort entstanden dann von der Erfindung bis zur Innovation, da sind wir schon im Jahr 1824. Da gab es, Stephenson hat die erste Eisenbahnfabrik oder Lokomotivenfabrik gebaut. Das war so die Innovation. Das ist dann die zweite Phase, die wir haben in der Theologie nach der Erfindung. Wir sind immer noch ganz unten in dieser S-Kurve, kommt die Innovation. Und dann verbreitet sich die Technologie erst langsam, es gibt auch immer wieder Rückschritte und so weiter. Wir haben dann 1825 die erste Eisenbahnlinie zwischen Stockport und Darlington. Dann gibt es 1830 die erste Eisenbahnlinie zwischen Manchester und Liverpool. Das logischerweise war natürlich in Großbritannien durch die frühe industrielle Revolution Mitte des 18. Jahrhunderts. Gab es dann 1830 hat er das nationale Schienennetzwerk eine Länge von 157 Kilometer. Und dann ging es immer schneller. 15 Jahre später waren wir schon bei 4000 Kilometern. Wobei immer noch im Jahr 1845 die Kohle noch nicht mit der Eisenbahn transportiert wurde. Also das war ja eigentlich dann mit der Treiber. Wir brauchten Kohle für die Maschinen, für die Dampfmaschinen, Kohle für die Eisenbahn, aber wir konnten auch Kohle günstig transportieren. Das ist also dieses Zusammenspiel des zentralen, des einzigen Energieträgers, nämlich Kohle, braucht man für den Antrieb, brauchten wir die Industrialisierung, also mussten Kohle transportieren zu den Stahlwerken zum Beispiel. Es hat 15 Jahre gedauert, um dann auf knapp 4000 Kilometer zu kommen. 0,2% der Kohle wird aber noch über die Eisenbahn transportiert. Weitere 30 Jahre später war das Schienennetz in Großbritannien dann schon auf über 23.000 Kilometer angewachsen. 75% der Kohle, die für die Hauptstadt, die größte Stadt London war, kam per Kohle, nicht mehr per Schiff. Und so ging das immer weiter. Das heißt, wir sind dann in der nächsten Phase der Verbreitung, also nach der Erfindung und der Innovation, sind wir dann bei der Diffusion im Englischen. Also wir haben dann die Verteilung, das schnelle Wachstum, das exponentielle Wachstum, dass dort, nachdem am Anfang wirklich nur Pioniere dabei sind, dann in der ersten oder in der zweiten Phase, Visionäre, die frühe Adaption dieser neuen Technologie, dann das exponentielle Wachstum, Pragmatiker, die dort einsteigen, schnelles Wachstum, exponentiell, sehr steil, und dann flacht die Kurve ab, weil wir dann eine Marktdurchdringung bekommen. Wir sind dann in der Phase, die dann in Richtung einer Sättigung geht. Das heißt, die Kurve flacht wieder etwas ab. Dort kommt dann die späte Mehrheit, also die sehr konservativ denken, die sagen, boah, ob das wirklich, will ich alles nicht. Ne? Kennt man in vielen Diskussionen, also Menschen, die dann sich der doch eigentlich stark etablierten und verbreiteten Technologie immer noch verweigern. Da sind absolute Skeptiker, die steigen auch dann auch um, weil sie auch quasi gar nicht mehr können. Und ganz am Schluss, in der finalen Phase, da haben wir schon eine Marktsättigung, da sind wir schon bei über 90% Marktdurchdringung, da kommen dann die Nachzügler, die dann noch einsteigen und dann den Wechsel vollziehen. Diese Kurve, die beobachtet man ganz oft, diese S-Kurve. Deswegen ist diese oder diese logistische Funktion, deswegen ist sie so, so entscheidend und so wichtig, weil man sie an ganz vielen Stellen beobachtet. Auf der einen Seite im Bereich der Infrastruktur, aber dann auch bei der Verbreitung von Technologie. Das wollen wir uns jetzt mal angucken, wie das funktioniert. Ein Beispiel ist natürlich für die industrielle Revolution, war die Infrastruktur ganz entscheidend. Also die Frage, wie können Waren transportiert werden? Wie funktioniert der Handel? Wie geht der schnell und günstig, damit Produkte billiger werden? Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Erster Transportweg war natürlich das Wasser. Man hat Kanäle gegraben. Kennt man auch in Deutschland. Quasi ganz Europa ist durchzogen von Kanälen, die natürlich heute nicht mehr die Bedeutung haben, wie sie früher hatten. Wir haben dann halt auch quasi Verbindungen zwischen verschiedenen, zwischen den großen Flüssen, Landesgrenzen übergreifend. Und dort wurden dann Waren transportiert auf dem Schiff, weil man das kannte, das konnte man ganz gut. Das heißt, dort sind Kanäle entstanden, auch die. Diese Entwicklung war sehr schnell. In Großbritannien fing sie an Mitte des 18. Jahrhunderts und man hat quasi dann die Sättigung gehabt, dass dann wirklich alles das mit Kanälen gemacht wurde, was machbar war. Das hat dann so ungefähr in Großbritannien und im Vereinigten Königreich so rund 80 Jahre gedauert. Die Vereinigten Staaten waren deutlich schneller. Da hat es nur 50 Jahre gedauert, um diese Kurve zu folgen. Dann, etwas später, kam die Eisenbahn. Da sind wir dann in Großbritannien 1820 gestartet. Komplette Durchdringung der Infrastruktur erfolgte bis zum Jahr 1900 in den Vereinigten Staaten entsprechend. Also das ging etwas später los, flacher, klar. Vereinigte Staaten ist natürlich dann, muss man eher vergleichen mit ganz Europa. Und so gab es dann ganz viele Technologien, die sich verbreitet haben. Die Telegrafen, also die schnelle Datenübertragung. Heute sagt ja gut das Internet. Wobei selbst beim Internet kann man sehen, wie auch dort wieder diese S-Kurve sich abbilden lässt. Bei den Telegrafenverbindungen ging das schnell, bei dann später den Ölpipelines, also dem Transport von Öl als neuem Energieträger, als zweiten Energieträger nach der Kohle. Und dann sind wir auch schon im Bereich der Verbrennungsmotoren. Das Netz der Straßen, was sich verteilt hat, weil dann einfach das Automobil deutlich attraktiver war als die Kutsche. Gucken wir uns gleich nochmal an, wie dann diese Transformation die erste große Verkehrswende war oder zweite, wie man sie sehen will. Naja, und dann entsprechend mit Gaspipeline und so weiter ging das halt weiter. Also das sind so die Punkte, was ich ja vorhin erwähnt hatte. Tatsächlich kann man diese S-Kurve auch schon im Mittelalter, also im 12. Jahrhundert beobachten. Das ist eigentlich ganz interessant. Auch da die Beschreibung in dem Buch von Grübler. Die Verbreitung der Zisterzienserkloster im 12. Jahrhundert, also Ursprung dieser Bewegung im Jahr 1098 durch den heiligen Robert in Burgund. Und von dort aus haben sich dann diese Klöster verbreitet. Schließlich gab es dann den Mutterkloster in Citeaux und dann den ganzen Schwester- oder Tochterklöstern in Europa 740 Klöster und diese Verbreitung tatsächlich, also nicht ganz, aber hat am Anfang auch eine sehr steile Entwicklung genommen, also 1098 ging es los. Bis 1120 passierte nicht viel. Dann ging es plötzlich sehr schnell. Dann haben sie innerhalb von 40 Jahren sind wir von, ich sag mal, rund 10 auf fast 400 Klöster rauf. Danach kippte die Entwicklung ab und ging dann nur noch linear. Also es ist nicht eine perfekte logistische Funktion oder keine Sigmund-Funktion, aber es sieht trotzdem genauso aus. Das ist eigentlich ganz interessant, dass also diese Entwicklung offensichtlich nicht nur an Technologie hängt, sondern in dem Fall natürlich an Wissen, an einem Netzwerk, das sich dort gebildet hat in diesem Bereich. Ja, also man sieht, diese logistische Funktion scheint das sehr gut zu beschreiben. Jetzt ist ja die Frage unserer Folge hier, wie ist das denn jetzt mit dieser Transformation Verbrennungsmotor zu batterieelektrischem Fahrzeug? Auch da der Blick zurück. Wie war das denn, die Transformation von der Kutsche, vom Pferd als dem zentralen Transportmaschine, die wir genutzt haben, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, hin zum Verbrennungsmotor. Man kennt ja dieses Bild oder die beiden Bilder aus New York, wo innerhalb von 10 Jahren einmal die Straße komplett voll mit Pferdekutschen, Fuhrwerken, also einem Menschentransport, Gütertransport mit Pferden in den Städten. Da war halt nichts mit Kanälen, sondern hat man natürlich halt Kutschen genommen. Und innerhalb von 10 Jahren waren die Pferde alle verschwunden, man hatte Verbrennungsmotoren oder Autos. Wie kann das sein? Wie kann diese Transformation erfolgen? Und das ist also sicherlich eine wahnsinnig spannende Entwicklung. Das fing halt an, wirklich mit dem Jahrhundertwechsel ins 20. Jahrhundert. Also Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts dominierten noch die Pferdekutschen, das Stadtbild oder den Transport, also weite Strecken waren dann halt Kanäle und die Eisenbahn, aber dann die The Last Mile, die letzte Meile, das war dann halt innerhalb der Städte, war dann die Verteilung mit Pferdekutschen oder mit Pferdefuhrwerken. Ja, und da drumherum hat sich halt eine Industrie gebildet, ne? Also man brauchte Pferde. Klar, das heißt, die muss man gezüchtet werden, man brauchte Stallburschen, man brauchte einen Hufschmied, man brauchte Landwirtschaft und das waren immense Mengen an landwirtschaftlicher Fläche, die wir genutzt haben. Also tatsächlich im Jahr 1910, ein paar Daten nochmal recherchiert, brauchte die Versorgung der amerikanischen Pferde Farmen, also die auf den Farmen gearbeitet haben, damals gab es noch keine Traktoren, sondern die Pferde haben dann die schwere Feldarbeit mit verrichtet und die Pferde in der Stadt brauchte man die halb so viel landwirtschaftliche Fläche wie für die Ernährung der gesamten US-Bevölkerung. Das heißt, also, so viele Pferde, die es damals gab, die man brauchte für den Transportsektor. Also wir haben als Hausnummer, in Paris hatten wir 80.000 Pferde, in London 300.000, in New York waren es so 150.000 Pferde. Mit dem ganzen Ökosystem. Man darf halt nicht vergessen, Pferde, ist ja Biomasse, ist eine klimaneutrale in der Fortbewegung. Nicht ganz, denn Pferde imitieren einiges an, im wahrsten Sinne des Wortes, Mist. Das darf man halt nicht vergessen. Also vor diesem Nachhaltigkeitsaspekt, Pferde konnten halt, eine Pferdestärke. Ne? Also daher kommt ja der Begriff, die Autos, die ersten Autos, die es dann gab, die hatten dann, konnten mal zweifache, fünffache, schnell sowas, siebenfache oder bis zu zehnfache der Leistung eines Pferdes erbringen. Das heißt, damit waren sie schon aktiver. Die Pferde haben, sagen wir mal wie das, gepinkelt und gekackt. Ne? Also Pferdeäpfel, die haben auf die Straßen gepisst. Das können wir uns heute in einer hochtechnologisierten Welt eigentlich nicht mehr vorstellen. Wenn ihr noch kennt, auf dem Bauernhof oder so, riecht halt etwas streng, in Anführungszeichen. Also die Pferde produzieren wahnsinnig viel flüssige und feste Abfallstoffe. Sie imitieren Treibhausgase, das darf man auch nicht vergessen. Und trotzdem war das halt das Mittel zur Wahl. Damit haben wir Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts Güter vor allem innerhalb der Städte transportiert. Das war der Weg. Ja, und dann, und dazu gab es halt, und die Diskussion führen wir heute eins zu eins, deswegen ja das Thema heute, diese, da drumherum gab es halt ein ganzes Ökosystem, eine Infrastruktur für die Pferdenutzung. So, dann kam in der Zeit, kam der Verbrennungsmotor auf, kamen die Automobile auf. Die waren natürlich unzuverlässig, die waren laut, die haben gestunken. Ne? Das waren ja keine hocheffizienten Verbrennungsmotoren. Straßen in der Qualität, wie wir sie heute kennen, gab es ja damals auch nicht. Also es war keine, also die Wahrnehmung war negativ. Und auch das kennt man ja in der heutigen Diskussion. Wenn wir den Vergleich machen mit den batterieelektrischen Fahrzeugen, da heißt es ja auch, naja, also die sind doch, die haben keine Reichweite und so weiter. Er muss sie laden und die Batterie ist doch so umweltschädlich mit dem Abbau vom Lithium und so weiter. Ne? Also diese Diskussion gab es damals genauso über den Verbrennungsmotor. Tatsächlich war es auch noch so, dass gleichzeitig dann auch die Elektroautos auf den Markt kamen. Aber die haben sich da nicht durchgesetzt, weil einfach das noch viel zu früh war, die dort mit Batterien zu fahren. Die waren einfach noch unzuverlässiger. Ne, also von daher, ne, wurde so belächelt. Das ist auch wieder S-Kurve, ne, also Innovation. Wir haben die Erfindung, Ottomotor, Dieselmotor. Und es gibt so das erste Hochlaufen, so die ersten Autos. Das war aber wirklich was für, ne, die waren auch sehr teuer, die Autos. Das war noch, es gab keine Infrastruktur, keine Tankstellen, keine Werkstätten. Es war unzuverlässig. Also das war einfach, war etwas schwierig. Und das heißt also, das Pferd war der Ankerpunkt. Ne? Also da nochmal zwei, drei Zahlen. Ende des 19. Jahrhunderts 8,6 Millionen Pferde waren in den USA im Einsatz. Quasi ein Pferd auf 5 Einwohner. Wahnsinn. Ne? Kutscher, ne? Wir haben noch vergessen, als im Bereich der Dienstleistung oder der Infrastruktur brauchte man. Ja, so, und dann ging es aber los. Dann wurden die Autos tatsächlich besser, zuverlässiger und günstiger. Also vor allem, ne, dann Henry Ford mit dem Model T durch die Entwicklung der Fließbandarbeit, der Fließbandfertigung, ist der Preis von dem Model T von $850 Anfang des 20. Jahrhunderts auf rund $300 gefallen. Das heißt, also wir haben einen wahnsinnigen Rückgang der Kosten. Ne? Also von $850, zack, also nicht ganz linear, aber diese Entwicklung, Preislernkurven, wie wir sie ja heute nennen, wie wir sie auch bei der Photovoltaik gesehen haben, wie wir sie bei den Batterien beobachten. Diese Preislernkurve haben wir bei den Verbrennungsmotoren Anfang des 20. Jahrhunderts auch erlebt. Und damit wurden sie für eine größere Menge an Menschen plötzlich erschwinglich. Die waren natürlich immer noch teuer. Also wenn man denkt, $300 heute sind keine $300 vor 100 Jahren gewesen. Das muss man natürlich berücksichtigen durch den Zinseffekt bei der Inflation. Aber das ist ganz entscheidend gewesen. Wir haben, es entstand dann auch nach und nach eine Infrastruktur. Es sind Tankstellen entstanden. Man hat dann natürlich die Tankstellen mit Treibstoff versorgt. Das Auto, es war sexy. Es war, die Kutsche war sowas für den Adel oder so die feine Gesellschaft, die dann in der Kutsche ausfährt. Das Auto war innovativ, das war neu. Jeder wollte so ein Ding haben. Man kennt man vielleicht auch noch von den Smartphones, als damals das iPhone rauskam, als Apple das dann veröffentlicht hat. Das war der letzte heiße Scheiß, in Anführungszeichen. Also das ist, ne, man, wie auch diese technologische Verbreitung sieht man mit dieser S-Kurve an allen Stellen. Ne, dann entstehen auch neue Dienstleistungen. Man braucht die Kredite, um sich ein Auto leisten zu können. Das heißt also, die Banken haben sich angepasst. Es gab da neue Geschäftsmodelle. Es gab einen Wechsel in der Werbebranche zum Beispiel. Also ganz neue Industrien, die dazu kamen, währenddessen natürlich die alte, die Pferdeindustrie, die sich darauf spezialisiert hatte, da war natürlich plötzlich Existenzangst. Also was soll ich als Kutscher, was soll ich als Hufschmied, wenn ich nicht mehr gebraucht werde? Diskussion heute, was passiert mit den Tankstellen? Die haben sich ja mittlerweile entwickelt oder weiterentwickelt, nur als Geschäfte, die dann im besten Fall 7 Tage, 24 Stunden geöffnet haben, die jetzt ja auch die Möglichkeit bieten, dass man dort Schnellladestationen installiert. Wir haben einen Shift der Infrastruktur. Das haben wir damals auch beobachtet, Anfang des 20. Jahrhunderts. Das heißt also, dort entsteht jetzt ganz langsam, Anfang des 20. Jahrhunderts, der Wechsel zu dem neuen innovativen Produkt, nämlich dem Verbrennungsmotor. Der Staat hat das auch unterstützt, denn, also nochmal zurück zu den Exkrementen der Pferde, das ist natürlich widerlich, wenn die Pferde da alle über die Straße laufen, dann alles vollkacken. Klar, da konnte man irgendwie, kennt man ja heute noch, wenn irgendwie Pferdefuhrwagen unterwegs sind auf irgendwelchen Stadtfesten oder sowas, dann fangen die das auf. Aber trotzdem, das ist ein immenser Mist, der dort aufgefangen wird. Da vielleicht nur ganz kurz als Sidekick, da gab es ja dann auch mal, oder es hält sich immer so die Legende, dass mal in der New York Times ausgerechnet worden ist, wenn das Wachstum, das Wirtschaftswachstum so weitergeht, dass dann Mitte des 20. Jahrhunderts, also ne, Artikel ist entstanden Ende des 19. Jahrhunderts, und dann die Prognose 50 Jahre in die Zukunft, wie hoch dann der Pferdemist steht, wenn das so weitergeht. Diesen Artikel gibt es so nicht, also da ist tatsächlich nur eine Legende gebildet, aber ne, dieses Bild, das mit den Prognosen, die wir heute machen, was die den Klimawandel angeht, solche Gedanken an sich gab es auch schon, wie auch diesen konkreten Zeitungsartikel. In der Form gab es nicht. Das ist so eine Legende, die sich da gebildet hat. Aber was ich sagen will, ist jetzt der Wechsel von dem Pferd als dem jahrhundertelangen Nutztier, dreckig, unsexy, hin zu dem neuen, innovativen Produkt, dem Automobil. Die Regierung haben das gefördert, das war was Innovatives. Jeder wollte so ein Ding haben. Also das, was man heute auch so ein bisschen kennt, also vielleicht so, wie kann man das ein bisschen vergleichen, ne? Also das Fahren mit einem Elektroauto ist natürlich ein ganz anderes Fahrgefühl als bei einem Verbrennungsmotor, also vor allem was so Beschleunigung etc. angeht. Ja, und diese Entwicklung, ne, dann innerhalb von wenigen Jahren, und ne, wenn wir anfangen, USA 1900, 1930, also nach 30 Jahren, waren die Pferde verschwunden, komplett, und wurden ersetzt durch Autos, für den Privatverkehr und für den Transport von Gütern. Weil die Autos immer leistungsfähiger wurden, die wurden immer besser. Man konnte zuverlässig die Güter transportieren. Wahnsinn. Und damit hat sich diese neue Technologie durchgesetzt. Jetzt kann man sagen, ja, okay, aber liebe Europäische Union, warum musst du dann das Elektroauto denn fördern und gleichzeitig den Verbrenner verbieten? Pferde wurden ja nicht verboten. Das ist ein anderer Punkt, kommen wir gleich am Abschluss nochmal zu. Aber diese Transformation, also ne, das Anwachsen der Autos und gleichzeitig dann die Sättigung 100% Pferde, und wir fangen bei 100 und Autos 0 und dann 1915 ungefähr trafen sich die beiden Kurven, wir haben so 50-50 Marktdurchdringung gehabt und dann ging es weiter, das Auto volle Sättigung, Pferde verschwunden bis 1930. Wahnsinn. So, und jetzt die Frage: Kann man das übertragen, was damals war, auf die heutige Verkehrswende, auf die Transformation von Verbrennungsmotoren zu batterieelektrischen Fahrzeugen? Ja, das geht. Was man machen kann, ist, man kann sich jetzt die Zahlen angucken in den einzelnen Ländern und Regionen. Wo sind wir denn auf der Kurve? Also wir haben die Erfindung des Elektroautos ist halt auch schon aus der Jahrhundertwende, 19. zum 20. Jahrhundert. Aber so der große Boom, also nach der Erfindung, ne, das Elektroauto war ja dann bis in die 2000er Jahre oder 2010er Jahre, ja, gab es das ja quasi gar nicht. Da waren ja wirklich Nerds, die sich das vielleicht mal zusammengebastelt haben. Aber dann ging das langsam los. Wir haben also die ersten Interessierten, die sich dann für ein Elektroauto entschieden haben. Klar, es fehlte die Infrastruktur. Wir haben keine Ladesäulen, es gibt keine Schnelllader. Die Batterien waren noch klein. Es fehlte die Erfahrung. Aber jetzt nach und nach wächst die Infrastruktur. Wir sehen Ladesäulen, die überall entstehen. Was hat Tesla gemacht als, ich sag mal, das erste Unternehmen? Die setzen ja nur auf Elektrofahrzeuge. Die haben jetzt ja nicht wie alle anderen großen Automobilhersteller beides im Programm, sondern die haben ja nur Elektrofahrzeuge. Die haben erkannt, Wo ist die Lücke für die Marktdurchdringung, um Marktanteile zu gewinnen? Ladesäulen. Was hat Tesla gemacht? Die haben selber Ladeinfrastruktur installiert. Haben dann ja noch die Angebote gemacht in den ersten Jahren, dass man dort, als wenn man das Auto auch quasi bezahlt und noch nicht, und dann, wenn es geliefert wird, dann ein bisschen später erst bekommt, aber schon mal Vorkasse macht, dann durfte man das Leben lang kostenlos zahlen. Ne? Das rächt sich jetzt so ein bisschen, deswegen hat Tesla das, dieses Angebot nach und nach zurückgefahren. Aber das sagt, ich muss einen Anreiz setzen, um mein Produkt in den Markt zu bringen, um diese logistische Funktion voranzutreiben. Dann sind nach und nach andere Automobilhersteller darauf aufgesprungen, auf diesen Zug. Und jetzt geht es so langsam rauf. Und wenn man sich das mal anguckt in den verschiedenen Ländern dieser Welt. Also Norwegen ist schon relativ weit. Wir haben einen Anteil von 32%. Da sind wir schon in der frühen Diffusionsphase. Also dadurch, dass 90% der Neuwagen Elektrofahrzeuge sind, ist die Entwicklung in Norwegen eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Nach und nach in den nächsten Jahren werden jetzt die Verbrennungsmotoren ersetzt, sodass 90% der Fahrzeuge auf den norwegischen Straßen, na, ich sag mal so 2033, 2034 erreicht werden, ne, durch dieses exponentielle Wachstum. China als riesiger Automarkt, der auch vor allem für die deutschen Automobilhersteller hochinteressant ist, hat im Moment schon einen Anteil von 11% an den Elektrofahrzeugen, bezogen auf alle Autos in China. Auch dort sind wir noch früher in dieser Kurve, aber wir haben auch da schon die Diffusionsphase erreicht. Wir sind im Teil von, ne, von zwischen 10% und 50% Marktanteil. Und weil die Kurve deutlich dynamischer ist und viel stärker ansteigt, kann man auch davon ausgehen, dass China, ähnlich wie Norwegen, ja, 2033, 2034 die 90% Marktdurchdringung mit Elektrofahrzeugen haben wird. Das heißt also, diese Diskussion, die wir gerade in Deutschland führen, also durch die deutschen Automobilhersteller, ja, lass uns auf den Verbrenner setzen, das kann man gerne machen, aber und die Manager von VW, BMW, Mercedes und so weiter, die sind ja auch nicht dumm, sondern die haben auch sowohl Futter, die kennen ja die betriebswirtschaftlichen Grundlagen, die kennen auch die Mathematik, die hinter solchen Funktionen steckt. Dann haben sie auch Leute, um sich denen das erklären. Also die wissen ganz genau, wie diese Kurven aussehen. Ne? Zu glauben, die setzen da drauf, weil das toll ist. Nee, sondern die müssen halt gucken, wie überleben sie im Markt. Aber die wissen sehr genau, wo die Reise hingehen kann und dass man nicht wieder zurückkommen kann. Also was würde ich sagen? China 2033, 2034. In Deutschland und der Europäischen Union sind wir noch nicht so weit. Also Deutschland hat einen Anteil von 6,5% aller Fahrzeuge in Deutschland sind batterieelektrisch. Wir werden jetzt so in den nächsten Jahren sicherlich diese 10%-Grenze knacken. Also wir sind noch in dieser Vorlaufphase. Hitzige Diskussion, wie vor 100 Jahren bei den Pferden, die dann abgelöst wurden. Hitzige Diskussion, deswegen ja auch diese Folge. Aber wenn diese Entwicklung so weitergeht, ein bisschen schwierig jetzt bei den niedrigen Werten, die wir hier noch haben, oder kleinen Zahlen, dort vernünftig zu prognostizieren, aber in Richtung 2037, 38, vielleicht 2040 kriegen wir in Deutschland eine Marktdurchdringung von 90%. Da muss man aufpassen mit den mit diesen sogenannten Konfidenzintervallen, also wie wahrscheinlich ist das? Geht es schneller, weil irgendwann doch der große Schub kommt, weil dann VW und BMW vielleicht günstige Elektroautos, bisher sind sie ja relativ teuer, die Infrastruktur jetzt nachgezogen wird, das passiert natürlich, aber auch da muss man noch ein bisschen was tun. Wenn wir bis 2040 werden 90%, also 2040, 90% aller Fahrzeuge auf den deutschen Straßen werden batterieelektrisch sein. Klar, wir müssen die Infrastruktur anpassen. Wir brauchen dann keine Werkstätten mehr in dem Maße, weil der Elektromotor viel fehlerunanfälliger ist als der Verbrennungsmotor. Man hat keinen Keilriemen, nichts, was man warten muss. Man braucht die Tankstelleninfrastruktur so nicht mehr. Wir brauchen das Öl in den Mengen nicht mehr. Das heißt, da werden Geschäftsfelder, Jobs wegfallen. Das ist so. So ehrlich muss man auch sein. Ich glaube, die Diskussion wird, glaube ich, viel zu wenig geführt. Schon sagen muss, pass mal auf, weil der Tankwart, ältere Zuhörer und Zuhörer kennen das vielleicht noch in den 70er Jahren, da gab es ja noch, gab ja die Transformation weg vom Tankwart. Zwischendurch gab es, glaube ich, mal einzelne Betreiber von Tankstellen, die das wieder angeboten haben als Extra-Service. Dann hat man nicht selber getankt, der wurde getankt. Schon netter Service eigentlich. Das fällt natürlich alles weg. Dieser Geschäftszweig und damit diese Jobs fallen weg. Das ist so. Heute braucht keiner mehr einen Hufschmied. Der denkt keiner mehr drüber nach, heute eine Ausbildung zu machen im Hufschmiedbereich. Das kommt automatisch durch die Transformation, durch die Innovation, die sich durchsetzt. Es entstehen aber neue Geschäftsfelder. Also, klar, die Tankstelle als solche wird ihren Namen vielleicht auch verlieren. Vielleicht behält man ihn auch. Und in 50 Jahren fragen die jungen Leute dann, was ist eigentlich eine Tankstelle? Wieso? Was hat das denn mit Tanken zu tun? Keine Ahnung, wie sich das entwickelt. Aber ne, wir haben den Schnelllader und wir brauchen trotzdem 5 oder 10 Minuten, bis das Auto dann wieder von 10% auf 80% geladen ist. Na gut, dann brauche ich vielleicht mal eine Toilette und hier will mal eine Tasse Kaffee ziehen oder Tee und vielleicht noch einen Snack kaufen. Oder ich mache kurz meinen Tageseinkauf für das Abendessen oder was. Keine Ahnung, wie sich das entwickelt. Also da entsteht ein neues Geschäftsmodell. Die Tankstellen, Infrastruktur haben wir, sind auch in den Städten. Schnelllader, ich hole mal kurz mein Abendessen, komme von der Arbeit, wie auch immer. Das heißt, dort wird sich etwas Neues entwickeln. Das heißt, wir haben also diese Transformation, wir kriegen neue Geschäftsmodelle, die wir heute so noch gar nicht kennen, über der wir denken, naja, kann das so der Weg sein? Man weiß es nicht, da muss man wirklich nochmal gucken und abwarten, was passiert. Aber das ist so der Weg. Ne? Also Deutschland 2040. Weltweit, muss man mal gucken, oder auch europaweit, da geht es auch eher Richtung 2040. USA, die sind noch viel weiter unten in dieser logistischen Funktion, dieser S-Kurve. Die sind bei noch nicht mal 3% der Verteilung. Also das darf man ja nicht vergessen. Die USA sind bei 2,7% Ende 2024 gewesen. Und das heißt, auch da kann man nicht gucken, wie schreibe ich das fort. Da ist die Ungenauigkeit natürlich sehr schnell, sehr breit. Da sind wir eher im Jahr 2045, bis wir diese 90% Marktdurchdringung haben. Aber auch das wird kommen. Wir sind alle oder alle Länder sind auf diesen S-Kurven mit verschiedenen Steigungen, also Norwegen relativ flach, eins der ersten Länder, das ist auch typisch für solche Länder, die das als erstes einführen, hat man gesehen bei der Eisenbahn, Großbritannien relativ flach, USA deutlich steiler und dann nähern die sich sehr schnell. Das ist zu erwarten, das ist eigentlich, also es ist auch nicht zu erwarten, dass das wieder runtergeht. Klar werden da Kräfte sein, die da versuchen, das zu bremsen, aber diese Entwicklung in der Art und Weise wird so nicht aufzuhalten sein. Klar, wir brauchen dann neben günstigen Fahrzeugen und die werden halt immer günstiger. Die Batterien sind jetzt seit 2010 sind die um 80% bis 90% günstiger geworden. Wir werden neue Zelltechnologien haben, also nicht auf Lithium basiert, sondern vielleicht auf Natrium. Wir haben die Herausforderungen, wenn wir die jetzt mal so aufzählen, der Ladeinfrastruktur, das ist immer noch ein Problem, vor allem in den Städten. Aber die meisten Autos in Deutschland stehen vor Einfamilienhäusern. Klar, jetzt alle, die in der Stadt wohnen, die gucken müssen, wo sie einen Parkplatz kriegen. Ja, aber auch diese Infrastruktur wird kommen. Wir werden in 5, in 10 oder in 15 Jahren sagen, ja klar, lade ich mein Auto einfach in der Stadt. Wenn ich den Stecker in die Laterne stecke, keine Ahnung, was sich da entwickelt. Ob dann die Laternen künftig dann mit einem, das ist natürlich jetzt keine Schnelllader, aber dann mit 5 kW wird ja reichen, über Nacht das Auto lädt. Wir brauchen, und auch das ist dann neu, die ganze Systemintegration. Wir müssen natürlich gucken, wie können wir diese Ladekurven verschieben. Also in dem Dokument Scaling the S-Curve ist genau das diskutiert. Wie kann denn jetzt eine smarte Anpassung an den Bedarf kommen? Also wie sehen denn Ladeprofile aus? Denn das Problem im Moment ist, alle kommen abends dann zwischen 6 und 8 nach Hause, stecken ihr Auto an und dann haben wir einen Ladepeak. Da müssen wir wegkommen. Wir brauchen eine smarte Technologie. Die haben wir heute noch nicht. Da gibt es noch kein Geschäftsmodell. Irgendwann wird das kommen auf dieser Kurve, dann geht das so schnell, dann ist der Marktdruck so da und dann kommen ganz viele Anbieter, ob das neue sind oder die etablierten Energieversorger, sagen, pass mal auf, hier biete ich dir an, smarte Wallbox, also bei mir privat, meine Wallbox ist auch dumm, sobald ich reinstecke, lädt die einfach mit 11 kW. Das geht auch smarter. Die Technologie ist da, das Gleiche, dass wir das Auto nutzen als Batterie, dass wir damit auch wieder elektrische Energie rausziehen können aus dem Auto. Dieses bidirektionale Laden, Vehicle to Grid, V2G. dass das Auto das Netz stabilisieren kann. Da gibt es heute überhaupt gar keine Geschäftsmodelle zu. Wir rechnen dann an der Hochschule, wir haben da Modelle entwickelt, wir haben auch hier mit Energieversorgern schon überlegt, wie kann das funktionieren, diese Flexibilisierung von Erzeugung und Verbrauch. Da sind Autos, Elektroautos super spannend. Dann haben sie überlegt, wir haben dann 45 Millionen Autos. Und die haben dann, ich sag mal, rund, weiß ich, ob die eine 100 Kilowattstunden Batterie haben, 100 Kilowattstunden Batterie. Dann sind das, ich rechne mal gerade, 4,5 Terawattstunden Energie, die da drin stecken. Ja, ne, passt, ne? Also 45 Millionen, ich muss mal ganz kurz hier rechnen. Also 45 mal 100. Da sind wir bei 4,5 Milliarden Kilowattstunden, Megawattstunden, Gigawattstunden, Terawattstunden. Genau, 4,5 Terawattstunden Batteriespeicher in Autos im Jahr 2040 in Deutschland. Ja, oder die Waldwerke, die können wir nicht komplett nutzen. Aber selbst wenn wir davon nur 10% nutzen können, dann wäre das eine halbe Terawattstunde, die wir die Autos dann an den, und die meisten Autos, 90%, sind ja direkt an der Wallbox normalerweise. Die fahren ja gar nicht so weit. Ja, was ist das für ein Riesenpotenzial, was wir heben können? 45, also diese 4,5 Terawattstunden, davon 10%, ist ja egal. Also ein Riesenspeicher, den wir in Deutschland dann etablieren. Klar, wir müssen natürlich die Produktion voranbringen, wir müssen so viele Elektroautos überhaupt herstellen können. Aber ganz wichtig, und dann sind wir jetzt auch am Ende der heutigen Folge, wir sind nicht mehr in dieser Innovationsphase, sondern wir sind schon in der nächsten Phase, was diese logistische Funktion angeht. Wir sind noch nicht in der Sättigungsphase, sondern so am Rande des Anwachses und dieser Diffusion, also der Verbreitung in die Masse. Dort stehen wir gerade. Typisch in dieser Phase, in dieser frühen Phase dieser Kurve ist, dass es starke Schwankungen im Markt gibt, das ist nie perfekt auf dieser Kurve. Das ist ja mathematisch, sondern wir sind immer zappeln, geht auch mal wieder zurück. Beobachten wir gerade in Deutschland und Europa, dass es da schwierig ist. Wir haben massive politische Debatten. Wir sind mittendrin. Das ist doch spannend, oder? Dass wir mitten dabei sein dürfen bei dieser Transformation. Die Menschen vor 100 Jahren waren in der gleichen Phase und durften das miterleben. Also für mich als Physiker, als technisch interessierter Mensch, als Mensch, der Bock auf Innovationen hat, wahnsinnig spannend. Wir sind live dabei und werden auch das Ende erleben. Super spannend. Wir haben es ja erlebt bei den Smartphones, beim Internet und so weiter. Da sieht man ähnliche Entwicklung. Super. Auch diese Akzeptanzfragen. Ne? Was soll das? Und ich freue mich auf die Kommentare, die jetzt hier zu der Podcast-Folge kommen werden. Das ist super spannend. Das freut mich wirklich. Also, was ist die Kernaussage? Was ist das Fazit? Diese Transformation ist nicht mehr aufzuhalten. Das geht nicht. Wir sind im Hochlaufen dieser Transformation. Wir können die Geschwindigkeit, wie schnell wir diese Transformation hinbekommen, die lässt sich politisch steuern und systemisch steuern. Aber wir können diese Transformation nicht mehr aufhalten. Alles das, was wir jetzt tun, verlangsamt diese Transformation und führt dazu, dass es länger dauert. Wir damit ein Problem kriegen beim Klimaschutz. Aber diese Transformation, wir sind mittendrin. Heißt also, die zentralen Aussagen, Verkehrswende folgt den bekannten, den bewährten Mustern von technologischer Transformation. Wir müssen das Gesamtsystem betrachten, das Auto alleine ist nicht entscheidend, sondern die gesamte Transformation und die Rückschläge, die wir erleben und die wir live erleben, jeden Tag in der Presse, in den Medien, sind kein Gegenbeweis, sondern eine typische Entwicklung im Rahmen dieser S-Kurve. Also wir stehen nicht mehr am Anfang dieser Transformation, wir stehen noch lange nicht beim Ende. Das dauert noch 10 bis 15 Jahre. Aber wir sind mittendrin in der Hochlaufphase. Super spannend und ich kann jeden und jede nur einladen, da mit einzusteigen.